Danke, Timo. Es ist immer was Besonderes, bei euch zu sein. Vielen Dank einfach für die Einladung, für die Gelegenheit, eben bei euch zu sein. Ich bringe euch vor allem liebe Grüße mit von Frieda. Sie kann heute nicht dabei sein, weil sie ihren zukünftigen Pflichten als Oma schon mal nachkommt. Also wir werden das erste Mal Oma und Opa. Unsere Anne ist, Anne und David erwarten Nachwuchs Anfang März. Und heute ist so Babyshower, nennen sie das. Also wenn die jungen Mütter da und werdenden Mütter zusammenkommen und die Oma und dann das einfach schon mal feiern miteinander und Gott danken einfach für das Wunder, das da geschieht. Also herzliche Grüße von Frieda. Das ist das eine eben, dass wir Nachwuchs erwarten und die besondere Veränderung in unserem Leben. Unser Samuel heiratet am 22., dann ist es der letzte unserer Familie, der dann verheiratet ist, der lebt und arbeitet in Wien und kommt diesen Sommer zurück. Seine Bank beordert ihn nach München zurück und dann ist das ein bisschen näher, das ist auch okay. Freuen uns auch auf diese Hochzeit, eine ganz tolle Frau ausgesucht. Und unsere Silas studiert ja weiter Lehramt in Nürnberg und ist ganz engagiert auch in der Gemeinde und wir sind sehr, sehr dankbar. Einfach auch, was Gott durch ihn bewegt, in seiner Kleingruppe zum Beispiel. Erzähle gerne über meine Familie, aber das ist heute nicht unser Thema. Unser Predigtplan führt uns einen ganz interessanten Text. Matthäus Kapitel 9, die Verse 27 bis 34. Vielleicht habt ihr es im Vorfeld schon gelesen. Oder wer seine Bibel dabei hat, der kann das schon mal mit aufschlagen. Ihr seid diesem Abschnitt bestimmt schon mehrfach begegnet in eurem Bibellesen, in eurem Leben. Und das ist ein sehr vertrauter Text, also ein sehr bekannter Text. Und die Gefahr dabei ist ja, dass man gleich sagt, das kenne ich schon. Und ich möchte euch einladen, den Text vielleicht noch von einer anderen Warte anzuschauen, nämlich von dieser Warte, Jesus, auch wenn ich das schon kenne, was genau willst du mir sagen? Was ist dran für mich? Wo sprichst du in mein persönliches Leben hinein? Und ich möchte mal sagen, wo brauche ich Veränderungen wie die, von denen wir lesen werden und von denen wir hören werden in Matthäus 9, Vers 27 bis 34. Und ich lese uns zunächst mal den Text. Nachdem Jesus das Haus des Mädchens verlassen hatte, also er war unterwegs und hatte mehrere Wunder getan, unter anderem eben dieses Mädchen zu erwecken. Nachdem Jesus das Haus des Mädchens verlassen hatte, liefen ihm zwei Blinde nach und riefen: Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Sie folgten ihm bis in das Haus, wo er wohnte, und Jesus fragte sie: Glaubt ihr das? Also traust du mir das wirklich zu, dass ich das kann? Euer Augenlicht, oder traut ihr mir das zu, euer Augenlicht wiederherzustellen, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Sie antworten: Ja, das glauben wir. Wirklich, wir glauben es. Da berührte er ihre Augen und sagte: Weil ihr glaubt, wird es geschehen. Und auf einmal konnten sie sehen. Also das ist alles ganz kurz und knapp beschrieben. Vielleicht hätten wir an manchen Stellen von diesem Text gern noch so ein bisschen, ja, wie genau war das denn? Aber so in Kürze skizziert beschreibt Matthäus eben, was da passiert. Und so heißt es dann doch: Er berührte ihre Augen, sagte, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Auf einmal konnten sie sehen. Jesus ermahnte sie aber eindringlich: Erzählt niemand was davon. Behalt's für dich. Erstaunlich, oder? Doch stattdessen erzählten sie in der ganzen Gegend von seinen wunderbaren Taten. Jetzt könnte man denken, ja, das ist doch klasse, oder? Zeugnishaft berichten, was Jesus im Leben getan hat, wessen das Herz voll ist. War nur nicht ganz im Sinne Jesu. So werden wir es nachher sehen in der Überschreibung: Unterwegs in fröhlichem Ungehorsam. Vielleicht beschenkt in besonderer Weise durch das, was passiert ist, aber es war eben gar nicht im Sinne Jesu. Warum? Können wir vielleicht kurz anschauen. Und dann gibt es eine zweite kurze Begebenheit in unserem Text, der für heute im Predigtplan steht. Da heißt es: Als sie fort waren, brachten einige Leute einen Mann zu ihm, der nicht sprechen konnte. Die einen können nicht sehen, der andere kann nicht reden, und dann wird beschrieben, woher das kommt: weil er von einem bösen Geist besessen war. Und Jesus trieb den Dämon aus und sofort konnte der Mann wieder sprechen. Die Menschen waren voller Begeisterung oder Bewunderung für Jesus. So etwas ist in Israel noch nie geschehen, riefen sie. Die geistlichen Leute, die geistliche Leitung, die Pharisäer, aber meinten, er kann nur deshalb Dämonen austreiben, weil er seine Macht vom Obersten der Dämonen bekommen hat. Ganz unterschiedliche Beurteilungen dessen, was da passiert ist. Also das Erste, was wir anschauen wollen, ist die Begegnung mit diesen zwei Blinden. Und drei Punkte werde ich kurz ansprechen, das ist eben Beharrlichkeit zahlt sich aus. Also die bleiben an Jesus dran, haben wir gelesen. Dann Glaube zahlt sich aus. Glaubt ihr das, dass ich das machen kann? Jawohl, das, wir glauben das tatsächlich. Und dann habe ich eben überschrieben, Leben in fröhlichem Ungehorsam. Er sagt deutliches Kommando, erzählt es nicht weiter und das hat bestimmte Gründe, aber sie machen das trotzdem. Und im zweiten Teil kommen wir dann kurz eben auch auf das zweite Ereignis, eben diesen Heilung, dieses Besessen. Also Blinde gehörten, ja, wie ihr wisst, eben zu der eher verachteten Gruppe der Gesellschaft. Nicht, dass man Mitleid mit ihnen hätte, weil, und ihr kennt das vielleicht eben noch aus den anderen Stellen, eigentlich das Verständnis war, in Johannes Kapitel 9, Vers 1 lesen wir das, zum Beispiel unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war, und dann fragen die Leute ihn, auch seine Jünger, Meister, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünde oder wegen der Sünde seiner Eltern? Das Verständnis war eigentlich, wenn jemand blind ist oder so mit Krankheit gestraft, dann hat das einen Grund. Und zwar ist da irgendwie Sünde im Spiel, entweder persönliche Sünde oder eben die Sünde von deinen Vorfahren. Das war das eigentliche Verständnis. Also man begegnete diesen Blinden weniger mit Mitleid und wie kann ich helfen, sondern Verachtung. Du bist nicht ganz richtig. So, von daher waren sie quasi ja verurteilt zu betteln. Irgendwie ihren Unterhalt zu verdienen, ohne großartige Unterstützung eben von ihrem Umfeld. Aber für unsere beiden Blinden, wie wir das gelesen haben, ist heute ein besonderer Tag, der ihr Leben verändern wird. Ihre natürlichen Augen sind zunächst noch blind, aber dafür können sie geistlich etwas sehen. Nämlich, dass sie sagen, Jesus ist hier unterwegs. Und wenn wir eine Chance haben in unserem Leben, dann liegt sie in dieser Jesus-Begegnung. Warum? Den Titel, den sie gebrauchen, eben, dass sie sagen, Sohn Davids, erbarm dich unser, ist eben dieser messianische Titel vom Alten Testament. Sie haben eine Idee davon, wenn der Messias kommt, so wie es auch verheißen ist, dann werden das, was wir gesungen haben, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube werden hören und. Das war das, was über den Messias gesagt wurde. Das Interessante ist, finde ich, dass bei dieser Begegnung hier geschildert wird, dass sie nicht sagen, wir haben das irgendwie verdient. Weißt du, Jesus, wir haben für dein Reich etliches bewegt oder wir beten hier regelmäßig und als Gegenleistung könntest du uns doch eigentlich auch wieder Sehkraft schenken. Sondern sie sind auf die Gnade Gottes angewiesen und erbarm dich, nicht wegen uns. Nicht, weil wir dir irgendeine Gegenleistung bringen könnten, sondern einfach, weil du so bist, wie du bist. Gut. So wie wir es im Gebet gehört haben, dass Gott uns immer wieder gerne beschenkt, wie Christa das gebetet hat. Und sie erleben Jesu Hilfe in besonderer Weise. Übrigens ist Jesus gerne bei den Menschen, die seine Hilfe suchen. Das lesen wir durch die ganze Bibel. Kannst du Hilfe brauchen in deinem Leben? Jesus würde gerne an dieser Stelle dir in besonderer Weise begegnen. Abseits vom Getümmel sehen wir dann hier, wie Jesus sich um zwei Menschen in ihrer Not kümmert. Es passiert nicht im Gottesdienst, sondern ganz abseits, irgendwie im Alltag. Vielleicht auch manchmal, wenn wir gar nicht so mit Gottes Eingreifen und Handeln rechnen, so während wir auf der Arbeit sind. Zu Hause, vielleicht mit der Familie. Da plötzlich, in so einer Situation, passiert das. Dass Jesus eingreift und Veränderung schenkt, auch Heilung schenkt, eben diesen beiden Betroffenen. Jesaja 35 hat eben berichtet, dass Blinde sehen werden. Also, ich lese uns das nochmal. Seid stark, fürchtet euch nicht. Seht doch, Gottes Hilfe kommt. Er wird kommen, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn das Wasser und so weiter wird dann beschrieben. Das ist eine besondere Zeit. Wenn dieser Messias kommt, dann passiert wirklich was. Dann passiert auch was Außergewöhnliches, was Übernatürliches, was so nicht der Fall war. Und genau das passiert eigentlich hier in unserer Geschichte. Von dieser Verheißung, die in Jesaja 35 gegeben war, dass Blinde sehen können. Die Blinden spüren irgendwie intuitiv, dass diese Messianität Jesu, was mit ihnen persönlich zu tun hat, dass das, wer Jesus ist und als das, was er angekündigt ist, einen Unterschied machen kann in ihrem persönlichen Leben. Und sie erleben das auch sehr persönlich. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen. Also wird unterschiedlich übersetzt, aber das ist das, was da steht. Hab Erbarmen mit uns. Und das war eben diese Anerkennung dieser Messianität. Er kann das. Beharrlichkeit zahlt sich aus, dranbleiben an Jesus. Nachdem Jesus das Haus des Mädchens verlassen hat, liefen ihm zwei Blinde nach und riefen, wir haben das gerade angeschaut, und sie liefen ihm hinterher im Prinzip. Also Jesus kümmert sich im Prinzip gar nicht sofort um deren Anliegen. Geht einfach weiter. Jesus. Ist das nicht unhöflich? Einfach weitergehen. Ich habe ein Anliegen. Pronto. Also sofort, helf, sofort. Das ist ja auch, darf ich das mal so fragen, eigentlich so ein bisschen unser Verständnis, oder? Jesus, wenn ich bete und ein Anliegen habe, dann möglichst schnell, oder? Und manchmal verstehen wir auch nicht die Verzögerung der Antwort Gottes in unserem Leben, oder? Also das ist hier, was der Text eigentlich berichtet. Scheinbar geht er zunächst gar nicht auf die Bedürfnisse dieser zwei Blinden ein. Er geht einfach weiter und die Blinden ihm hinterher, habe ich mir gedacht, das ist ja gar nicht so einfach für die Blinden. Wie haben die das gemacht? Einen Weg, den sie nicht kennen, einfach Jesus in dem Tempo, in dem er läuft, ich weiß nicht, wie schnell er gelaufen ist, aber überhaupt hinterherzukommen, haben sie um Hilfe gebeten. Arno, kannst du mir kurz helfen? Wir müssen dranbleiben an dem, ich kann den Weg nicht erkennen. Oder waren die gut unterwegs mit ihrem Stock oder wie auch immer. Jedenfalls war das ein richtiger Aufwand für sie, überhaupt dran zu bleiben. Die hätten sagen können, naja gut, wenn Jesus jetzt keine Zeit hat für uns, dann finden wir uns halt ab mit unserer Situation. Sie blieben dran, sagt er, ich habe ein Anliegen und ich weiß, das ist unsere Chance, diesem Jesus zu begegnen. Das wird wirklich Veränderung bringen, mit sich bringen. Sie geben nicht auf, sie lassen nicht locker, sie finden sich nicht mit ihrer Blindheit ab, sondern bleiben dran bei all dem, was das für sie bedeutet. Und das ist tatsächlich auch eine Frage gewesen bei der Vorbereitung für mich. Haben wir schon mal den Eindruck gehabt, eben, dass Jesus unser Anliegen, das wir haben, nicht gleich bearbeitet? Nicht so in unserem Sinne sofort sich damit beschäftigt, dass er unser Gebet nicht sofort erhört, nicht gleich sich eine Lösung einstellt. Wie ist unsere Reaktion auf die Verzögerung der Antwort Jesu im Hinblick auf unser Gebet? Wie reagierst, darf ich das so fragen? Wie reagierst du persönlich, wenn Jesus nicht so gleich sich so offensichtlich um deine Sache kümmert, sich alle Umstände simsalabim verändern? Winken wir ab? Werden wir bitter? Geben wir auf? Na, dann muss ich mich halt abfinden mit meiner Situation. Oder was lernen wir von den Blinden, dass die sagen, ja, wir bleiben dran. Es kommt der Moment, und er kommt. Es kommt der Moment, wo Jesus sich in besonderer Weise nach seinem Zeitplan meiner Situation annimmt und dann passiert wirklich was. Also wie ist unsere Reaktion, wenn Jesus nicht gleich liefert? Ich meine, in dieser Begegnung passiert etwas auch mit den Blinden, da reift etwas, eine Überzeugung, doch, er kann. Und das ist genau die Frage, die er ihnen ja nachher auch stellt. Glaubt ihr das wirklich, dass ich das kann? Wir glauben das. Vielleicht kennen wir das auch eben in unserem eigenen Leben, dass wir Jesus hinterherlaufen, vielleicht schon länger, auch unspektakulär und irgendwie passiert eben nichts in unserem Leben, auch im Hinblick auf unser besonderes Problem, das wir persönlich haben. Und dann kommt der Moment, und ich hoffe, ihr kennt es auch, und dann kommt der Moment, dass Jesus dich anschaut. So wie er es bei den Blinden macht, plötzlich, sie folgen ihm bis ins Haus, wo er wohnte, dann wendet sich Jesu quasi um zu diesen beiden und jetzt kommt es zu dieser Begegnung, zu dieser besonderen Begegnung. Da sieht er sie an, weiß ja um ihre Not und eben, ich hoffe, wir kennen das auch, solche Momente, wo wir den Eindruck haben, jetzt ist der Punkt, wo Jesus mich anschaut, wo er meine Situation sieht, dass er sich auf mich konzentriert, dass er meine Not spürt, mein Inneres zur Ruhe kommt und ich weiß, jetzt wird's gut, weil der Heiland kommt, weil der Heiland in mein Leben hineinspricht, weil was heil werden soll, was heil werden muss, jetzt kümmert sich Jesus drum und macht es zu seiner Chefsache. Jetzt bin ich an der Reihe. Nicht, dass Jesus eine lange Warteliste hätte und er wartet nicht, weil er überbeschäftigt ist oder sich ausruhen will, sondern er wartet auf den Moment, wenn die Lösung und unser Glaube reif ist für dieses besondere Eingreifen Gottes in unser Leben. Manchmal muss ans Licht kommen, was Heilung braucht. Und was wir von den Blinden lernen können, ist eben ihm nachzugehen, bis zu diesem Moment, wo Jesus uns besonders begegnet, eben wenn die Zeit reif ist. Dranbleiben an Jesus. Ich habe draußen unter anderem so Bierdeckel oder Kaffeedeckel mal mitgebracht. Da steht genau das Gleiche drauf. Dranbleiben. Vielleicht wirst du erinnert, wenn du wirklich deinen Kaffeepott mal aufhebst. Ich möchte dranbleiben. Mit meinem Leben, mit meiner Situation an Jesus. Vielleicht auch dranbleiben an euren Missionaren, darf ich das mal so sagen? Wenn du den Kaffee hast, auch dranbleiben im Gebet. Dranbleiben an Jesus, das ist heute Morgen meine Empfehlung, vor allem in dieser persönlichen Lebenssituation. Vielleicht auch die dich bedrängt und die dir Mühe macht. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Es kommt der Moment, wo Jesus sich besonders diesen beiden widmet und eingreift in ihr Leben. Glaube zahlt sich aus, ist das Nächste, was wir dann eben erleben. Ihr Bedürfnis war doch klar, oder? Was will ein Blinder wohl? Und Jesus gibt ihnen aber zunächst Gelegenheit, ihr Vertrauen zum Ausdruck zu bringen. Traut ihr mir das zu, dass ich das kann? Und sie bringen Jesus ihre Lebenswunde, darf ich das mal so sagen, ihre Verletzung, ihr Problem, das Problem ihres Lebens überhaupt, und erfahren Hilfe. Nun, was bedeutet das für Sie an dieser Stelle? Das bedeutet eigentlich, dass von diesem Moment an sich Ihr komplettes Leben verändert. Nicht nur, dass Sie sehen können, sondern dass Sie Ihr Leben, wie Sie es bisher geführt haben, nicht so weiterführen können, oder? Sie werden am nächsten Morgen oder noch an demselben Tag nicht wieder an dieser Stelle betteln, wo Sie immer gebettelt haben. Als Blinde, sondern sie werden jetzt ihrem Lebensunterhalt nachkommen müssen. Sie werden jetzt ihr Leben neu organisieren müssen, indem sie sehen können. Und wie beim blinden Bartimäus finde ich diese Frage Jesu eigentlich gut, weil es ist eine ganz ähnliche Geschichte, ja? Dieser eine blinde Bartimäus, der zu ihm kommt und Jesus ihm auch begegnet und dann sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sagt, ja, dass ich sehen kann. Und ich glaube, also normalerweise wird man denken, die Frage ist ein bisschen dumm, ne? Was wird ein Blinder wollen? Aber die Frage ist richtig brillant. Weil Jesus stellt im Prinzip wirklich diese Frage, willst du das wirklich? Dass sich mit diesem Augenblick dein Leben wirklich verändert? Leute, das ist doch die Herausforderung an uns. Willst du wirklich eine Jesus-Begegnung, die dein Leben wirklich verändert? Oder haben wir uns so in der Bequemlichkeit eingenistet, dass wir es eigentlich gar nicht mehr anders wollen? Möchtest du, dass dich Jesus aus der Zahnarztpraxis wegruft und sagt, Arno, ich habe eine Idee für dich in dieser Welt, also was ich mit dir alles vorhabe? Also, du musst jetzt nicht reagieren, Arno, ne? Aber versteht ihr, was ich meine? Was wäre, wenn Jesus hineinspricht in deine Situation und ich frage, willst du das wirklich? Ab morgen läuft alles anders. Oh. Ein bisschen deinen Segen finde ich gut. Aber jetzt mal so völlig umkrempeln mein Leben, das passiert bei diesen Blinden. Völlig anders. Gehen die aus dieser Begegnung wieder weg? Wollen wir das? Er krempelt manchmal Leben um und führt es in eine komplett neue Richtung. Das erleben wir immer wieder auch bei der Kontaktmission, wenn Leute sich berufen und sagen, Jesus hat so klar gesprochen in mein Leben. Was die manchmal aufgeben, das ist unglaublich, einfach nur um gehorsam zu sein, diesem Ruf Gottes und sagen, ich weiß doch, mir kann nichts Besseres passieren, als in der Spur Gottes zu sein. Und deswegen stelle ich mit dem. Und deswegen ist unser Motto immer wieder, das seht ihr auf dem ganzen Infomaterial, berufen leben. Wir wollen Menschen helfen, ihre Berufung zu leben. Wo Gott hineingesprochen hat in ihr Leben und sagt, ich habe was vor mit dir, wollen wir denen gerne eine Brücke bauen, dass sie an die Stelle kommen, wo Gott sie am meisten gebrauchen kann. Aber wir erleben auch immer wieder in manchen Veranstaltungen, wo Leute sagen, ja, ich weiß schon, wo Gott in mein Leben hineingesprochen hat, aber das ist mir zu unbequem, wenn sie ehrlich werden und sagen, ich will das gar nicht. Und diese Frage kann für uns persönlich auch niemand beantworten. Alter? Ist für Gott ja kein K.O.-Kriterium. Bei Mose ging es erst mit 80 richtig los. Krankheit? Ist für Gott kein K.O.-Kriterium. Möchtest du wirklich, dass Gott in dein Leben hineinspricht? Möchtest du diese Art von Gottesbegegnung mit dieser Gefahr, dass sich Dinge verändern? Natürlich wissen wir, theoretisch, oder? Dass das Beste ist, was mir passieren kann. Aber wenn es dann um diese Konsequenz geht, dann stehen manche sehr stark auf der Bremse. Und eben diese Frage kann ja niemand für uns persönlich beantworten. Will ich das wirklich? Dass Gott mich ruft, dass Gott mich vielleicht noch mehr gebraucht, als er das bisher in diesem Kontext schon tut. Folge, sie leben in einer für sie komplett neuen Welt. Alles wird anders mit dieser Begegnung mit Jesus. Sie ist großartig, diese Begegnung. Das Dritte, was wir hier sehen in dieser Geschichte, ist Leben in fröhlichem Ungehorsam. Jesus macht ihnen deutlich, er mahnte sie eindringlich, also ich weiß nicht, was bei eurer Übersetzung da steht, aber Klartext gesprochen mit ihnen. Behaltet es für euch, erzählt es nicht weiter. Also an dieser Stelle ist, wie bei vielen an der Bibel, man muss gar kein Griechisch können, um zu verstehen, was Jesus hier will, oder? Und trotzdem sind sie innerlich so bewegt, wahrscheinlich auch... Eben, wessen das Herz voll ist für sie, hat sich ja jetzt alles verändert. Ich muss das muss ja auch raus irgendwie. Und erzählen sie fröhlich eben das, was Jesus getan hat in ihrem Leben. Da heißt es, sie erzählt in der ganzen Umgebung, in der ganzen Gegend. Also, boah, stark. Von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Jesus macht aber klar, eben behalt's für dich. Er will nicht, dass er nur mit Wundern in Verbindung gebracht wird. Später sehen wir, dass Jesus immer wieder blockiert wurde von den Menschen, die ihn eigentlich nicht wollten, als Heiland im Sinne, dass eine Beziehung zu Gott heil wird und ihr Leben innerlich heil wird, sondern sie wollten nur äußerliche Heilung. Was wollten sie? Sie beteten im Prinzip, Herr, mach doch, tu doch, warum? Damit es mir einfach ein bisschen besser geht. Sie wollten nicht wirklich Jesus mit seinem vollen Anspruch, sondern sie wollten nur einfach ein bisschen mehr, dass es mir gut geht. Jesus geht es weniger, und das wird ja immer wieder deutlich, um diese physische Heilung. Er will vor allem, dass unsere Beziehung zu Gott wieder gesund wird. Das ist das primäre Anliegen. Die Bibel sagt uns, dass Jesus gekommen ist, in Lukas 19, Vers 10, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn manche Wunderheilung zum Glauben half, sehen wir, dass Jesus das immer wieder gebraucht hat, ja. Aber nicht ohne. Es hat immer einen Bezug zu persönlichem Glauben. Es geht ihm darum, dass unsere Beziehung zu Gott wieder heil wird und dass unser innerer Mensch heil wird. Das, was die Sünde zerstört hat, dass Dinge wieder in Ordnung kommen in unserem Leben und eben, dass wir unsere Rettung persönlich annehmen können. Das Tolle ist ja, er redet zu ihnen eindringlich, erzählt es nicht und sie tun es trotzdem. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, redet mit dem Missionsbefehl, geht hinaus in alle Welt und sagt den Leuten das Evangelium und wir tun es nicht. Das ist schon paradox, oder? Einmal sagt er, redet nicht und wir tun es. Dann sagt er, redet und plötzlich fehlen uns jegliche Worte, mit dem Nachbarn über Jesus ins Gespräch zu kommen. Oder wie der Heinz immer sagt, warum lässt Gott deine Haare wachsen? Na, damit du mit deinem Friseur über Jesus reden kannst. Das ist einfach. Und dann fällt uns alles Mögliche ein, aber vielleicht eben nicht dieser Gedanke, wirklich jemand zu haben, wo Gott eine Situation vorbereitet, und es braucht in der Regel auch ein bisschen Zeit. Außer man hat so einen kurzen Haarschnitt wie der Benny, gell? Da geht es schnell, oder? Maschine. Also bei Jesus geht es nicht um Brot und Spiele, Jesus geht es nicht um Wundertourismus und Applaus, sondern dass Menschen wieder in diese heile Beziehung zu Jesus kommen. Dass wirkliche Veränderung geschieht in deren Leben. Er ist gekommen, nicht um Tricks zu zeigen, sondern Menschen zu retten. Zwar nicht eben nur physisch, sondern vor allem eben im Hinblick auf die Ewigkeit, dass ihre Seele wirklich Perspektive gewinnt. Und Jesus ist auch nicht gekommen, um unser Leben ein bisschen zu bespaßen. Oder einfach nur in irgendeiner Form, so wünschen wir uns das ja manchmal, einfach nur zu segnen. Ja? Das ist so Gottes Part in unserem Leben, uns einfach so ein bisschen Gutes dazu zu schenken. Sondern Jesus ist gekommen, auch um uns aus einer ausweglosen Verlorenheit zu retten und unser Leben in die richtige Richtung zu kriegen, dass es Ewigkeitswert hat. Das Beste, was wir aus unserem Leben rausholen können, darf ich das mal so salopp formulieren, das Beste, was wir aus unserem Leben persönlich rausholen können, ist, unser Leben so eng wie möglich in die Spur Jesu zu kriegen. Das zu entdecken, was Gott für uns vorgesehen hat und an der Stelle zu sein. Seht ihr, wenn die Ewigkeit unser Ziel ist, dann macht es keinen Sinn, das Leben auf die Bedürfnisse und Wünschen des Diesseits zu reduzieren. Einfach nur, damit es uns für eine Zeit besser geht. Sondern dann ist die Frage, Jesus, wann zählt mein Leben wirklich? Auch für die Ewigkeit. Manchmal ist es ja so, dass man sagt, oh Jesus, jetzt geht es mir besser, jetzt brauche ich dich gerade nicht so. Und ich mache so mein Ding. Das Problem ist, dass wenn wir uns selbst überlassen bleiben, ohne das Handeln Gottes in unserem Leben, dann ist eben dadurch, dass wir durch die Sünde angefressen sind, das Problem, dass wir immer in die falsche Spur abgleiten. Und in der Regel einen hohen Preis dafür bezahlen müssen, mit unseren Beziehungen oder im eigenen Leben oder an verschiedenen Stellen. Wenn Gott uns nicht die Augen öffnet, wie der das bei den Blinden getan hat, für die Dinge, die von ihm her wichtig sind, dann werden wir immer nur in unserer eigenen Begrenztheit unterwegs sein. Und es erreicht nie die Möglichkeiten, die Gott für unser Leben vorgesehen hat. Seht ihr? Und jetzt sprechen wir natürlich nicht nur eben über Blindheit in diesem Sinne, physischen Sinne, sondern über, sehe ich das, was Gott für mein Leben vorgesehen hat? Kann ich entdecken, habe ich Augen dafür, was Jesus eben wichtig ist, auch für mich persönlich, und wir kommen gleich nochmal drauf zurück, wenn ich das zusammenfassen möchte nachher. Das ist die Begebenheit mit Jesus und den Blinden. Der zweite Teil oder die zweite Begebenheit, die wir ja in unserem Textabschnitt haben, ist diese Begegnung mit diesem Stummen. Also wird kurz zusammengefasst, dass zwischen seiner Begrenztheit und seiner Befangenheit, zwischen seinem Nicht-Reden-Können eben auch eine Besessenheit oder eben, dass es einen Zusammenhang mit einer Besessenheit. Und Jesus macht ihn sprachfähig. Also der eine soll nicht reden, die einen sollen nicht reden, der andere, der kann nicht reden. Und auch Jesus macht ihn sprachfähig. Und dann wird das unterschiedlich beurteilt, was Jesus da tut. Eben die Begeisterung auf der einen Seite, eben, dass das Volk sagt, wow, sowas haben wir noch nie gesehen. Und das andere ist eben, dass es beurteilt wird, ja, der kann das nur von den Pharisäern, weil er im Namen eben von Satan unterwegs ist. Nun, die Geschichte oder diese Begebenheit ab Vers 32 beginnt, ich finde, unglaublich toll, unglaublich ermutigend. Darf ich das nochmal lesen? Als sie fort waren, also als das im Prinzip mit dem Blinden abgeschlossen wurde, brachten einige Leute einen Mann zu ihm. Ist das toll? Warum finde ich das so toll? Ich finde es so toll, weil sich Menschen bewegen lassen durch die Not des einen, der mit ihnen lebt. Sie werden zum Freund und sagen, wenn du nicht reden kannst, wenn du vielleicht nicht mehr beten kannst, wenn du vielleicht jetzt nicht mehr glauben kannst, wir wollen dich in eine Jesus-Begegnung bringen. Alles, was an uns liegt, wollen wir dir helfen, dass das stattfindet. Ey, ich hoffe, dass du viele solcher Menschen kennst, die das für dich sind. Dass wenn du Momente hast, wo du sagst, ich kann nicht mehr, deine Not dich schier erdrückt, dass du Menschen um dich hast, die dich in die Jesus-Begegnung bringen, die dir helfen, dass diese Begegnung stattfinden kann. Oder umgekehrt, ja? Darf ich das auch so sagen? Bist du so jemand für jemand anders? Dass du sagst, Timo, wann immer so eine Situation kommt, denk an mich, ruf mich an, sag mir Bescheid, ich will dir helfen. Ich will mit dir gehen in diese Jesus-Begegnung, wo es dir vielleicht momentan schwerfällt und du gar nicht kannst. Das hat mich begeistert an dieser Geschichte. Manchmal staune ich eher über die Gleichgültigkeit im Miteinander. Und hier ist der Beginn dieser Geschichte, dass Leute sich bewegen lassen von der Not eines anderen, hätten schon laufen lassen können. Vor allem mit diesem Verständnis, warum öffnest du dich auch für okkulte Mächte? Du wusst doch, wie gefährlich das ist. Bist doch selber schuld. Seh zu, wie du fertig wirst. Tschüss. Sich selbst vielleicht sogar rein manövriert. Aber trotzdem wird ihr Herz bewegt und sagt, ja, wir wollen helfen. Dass du frei wirst von den Dingen, die dich eben belasten. Eben, ich hoffe, wir haben solche Leute oder sind es für andere, wenn andere Hilfe brauchen. Nun, diese Besessenheit, von schlechten Mächten kontrolliert zu sein, denen man sich öffnet, die begrenzen diese Person im Alltag ungemein. Nun, hier wird uns ein Zusammenhang hergestellt, dass seine Sprachlosigkeit einen direkten Zusammenhang hatte eben mit dieser Besessenheit. Das war ja nicht immer so. Genauso wie nicht bei den Blinden, wie wir das gelesen haben, dass da immer Sünde im Spiel ist oder immer Besessenheit, wenn Menschen nicht reden können. Aber in diesem Fall war das so. Und im Judentum damals war das üblich, wenn es überhaupt möglich war, diese Besessenheit, diese Dämonen auszutreiben in ihrem Exorzismus, dann musste man den Namen des Dämonen kennen. Nun, wenn du nicht reden kannst, wie willst du einen Namen nennen? Also seine Voraussetzungen, befreit zu werden von dieser Not, die sein ganzes Leben einengt, die Chance war sehr gering, bis es zu dieser Jesus-Begegnung kommt. Und bis heute ist es tatsächlich so, dass manchmal ein Zusammenhang besteht, ja, zwischen Kosten, zwischen einem hohen Preis, den man bezahlt im persönlichen Leben, weil man sich Dingen geöffnet hat, die ungut sind. Und wir merken, dass wir eben einen hohen Preis bezahlen, aber Jesu Macht ist größer und das wird auch an diesen Stellen eben deutlich. Er spricht ein Wort und der Mensch ist sofort wieder sprachfähig. Und dann kommt eben diese unterschiedliche Bewertung oder diese unterschiedliche Beurteilung. Die Leute sind begeistert von der Heilung Jesu, die Pharisäer genervt oder neidisch oder angekäst oder wie auch immer wir das nennen, weil ja eigentlich ein Anspruch deutlich wird. Wenn er wirklich der Messias ist, dann müssen wir uns anders verhalten, dann müssen wir uns als geistliche Leitung ihm wirklich unterstellen, dann sind nicht mehr wir die Heroes, sondern er ist der Hero. Nicht mehr wir sagen an, er sagt an. Also es bedeutet auch für ihr Leben eine völlige andere Art zu leben, sich eben dem zu unterstellen und an manchen Stellen wird deutlich, das wollten sie nicht. Das war eine bewusste Entscheidung. Das war nicht Verblendung oder Unwissenheit, sondern einfach, es war eine bewusste Entscheidung in ihrem Leben. Nee, das wollen wir nicht. Diese persönliche Anerkennung und das eben applaudiert zu bekommen für ihre Geistlichkeit vorne raus, das war ihnen wichtiger, als sich wirklich dem Heiland zu unterstellen. Der Preis der Anerkennung wäre ihnen zu hoch, dann wäre Jesus eben der Mittelpunkt und nicht mehr sie. Nun, diese Frage im Prinzip stellt sich in der Bibel auch uns persönlich immer wieder. Die Bibel hat einen Begriff, den nennt sie Hingabe. Und dieser Begriff, der spitzt sich zu im Prinzip eigentlich immer nur auf eine einzige Frage in unserem Leben. Dieses Thema Hingabe. Und die Frage ist, wer entscheidet in meinem Leben? Bin ich es selbst oder ist es Jesus? Sind die Dinge, die Gott wichtig sind, eine hohe Priorität in meinem Leben und es ist völlig normal, dass ich das umsetze, so viel mir gelingt. Oder sind es eben die persönlichen Dinge, die mir viel wichtiger sind und das Reich Gottes ist wie so eine Restetheologie, mit dem, was übrig bleibt, mache ich es auch noch. Die Frage der Hingabe eben ist wirklich eigentlich nur die Frage, wer entscheidet letztlich in unserem Leben? Und auch das kann niemand anders für uns beantworten. Wie viel Prozent Hingabe ich gemeint habe, als ich gesagt habe, Jesus, dir gehört mein Leben. Bis zu Punkt X, bis zu Punkt Y oder zu sagen, Jesus, ich verschreibe mich dir mit Haut und Haaren. Alles, was ich bin und habe, gehört dir. Das, was dir wichtig ist, ist mir wichtig, sind meine Vorgaben. Und ich lebe für dich. Nun gut, Christsein ist nicht in erster Linie ein Leben für Jesus, sondern mit Jesus. Das ist ein Unterschied. Es geht nicht nur darum, irgendwas Frommes zu machen, sondern einfach das zu tun, was Jesus mir sagt. Aber dazu brauche ich auch eine gewisse Nähe zu Jesus, um überhaupt zu wissen, was er tut und was er will von mir. Ich fasse das kurz zusammen. Upsa. Ich will gar nicht mehr viel dazu sagen, als das, was lernen wir aus dieser Geschichte oder diesen Begebenheiten, was machen wir damit? Also mein Gedanke für mich war, bring dein Unheil zum Heiland. Bring das, was kaputt ist, was Unheil ist, zum Heiland. Warte auf das Eingreifen Jesu, schenk ihm dein Vertrauen und geh gehorsam seinen Weg. Nicht im fröhlichen Ungehorsam, sondern einfach wirklich in dem Wissen, das hat Gott mir klar gemacht und das tue ich auch. Also, wie gesagt, ich komme noch mal kurz drauf zurück und das will ich auch. Wo brauchen wir den Heiland, dass er uns sehen lässt? Also wir waren ja bei den Blinden und dass er ihre physische Blindheit wegnimmt. Und ich habe davon schon gesprochen, dass es nicht nur um natürliche Dinge geht zu sehen, sondern eben vor allem um geistliche Dinge auch, dass wir unsere Berufung klar erkennen, was er von uns will. Bin ich vielleicht blind? Darf ich das mal so wirklich so ausdrücken? Bin ich vielleicht blind für das, was Jesus eigentlich von mir will? Oder haben wir eine Ahnung davon, was Gott eigentlich mit unserem persönlichen Leben vorhat? Oder brauche ich dieses Eingreifen Gottes? Öffne mir die Augen, Herr, dass mein Leben in die richtige Spur geht, dass ich nicht nur in meiner menschlichen Begrenztheit mich hier irgendwie beschäftige und ein möglichst großes Stück Kuchen abbekomme, sondern eben in deinem Sinne unterwegs bin. Wo brauchen wir das? Dass wir unsere Baustellen erkennen, dass Gott uns die Augen öffnet, was wirklich unsere Not ist und vielleicht auch unsere Beziehung und unser Umfeld zerstört. Wo müssen wir, durch das er unsere inneren Augen auftut, einfach mal erkennen, unsere Defizite, die heil werden müssen bei dem Heiler. Dass wir sehen können, was ihm wichtig ist und unseren Blick mal wegbekommen von dem Tunnelblick, der so sehr fokussiert ist. Jetzt rede mal für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel euch erzähle. Wenn man ein Gruppenfoto macht, und früher war das ja so, du hast dann gewartet, bis du einen Abzug bekommst. Mittlerweile geht es ja viel schneller, dann wird das eben digital verschickt, du kannst es auf deinem Handy sehen oder wo auch immer, auf irgendeine andere Möglichkeit. Auf welche Person schaust du als erstes bei diesem Gruppenfoto? In der Regel bin ich das. Und das Foto ist dann gut, wenn ich gut getroffen bin. Oder? Mal ehrlich, wenn ich nicht irgendwie im komischen Licht oder was passiert ist, dann schlechtes Bild. Die anderen sind hervorragend rausgekommen, aber merkt ihr, wie ich meine mir, wie sehr wir fokussiert sind, wo wir das brauchen, dass Jesus unseren Blick mal weitet. Wie aus dem Tunnel da rauskommen, der immer nur auf sich zeigt. An welchen Stellen in meinem Leben ist es wichtig, dass Jesus mit seinem wirkungsvollen Wort einfach mal hineinspricht und Dinge heil werden lässt? Manchmal sprechen wir im Miteinander von einem blinden Fleck, dass man eben Dinge nicht wahrnimmt, die andere schon lange gesehen haben. Der merkt es gar nicht. Also wo Gott uns die Augen öffnen muss und soll, einfach auch für die Dinge, wir haben alle unsere blinden Flecken. Wohl dem, der sich in das Licht Gottes stellt und darum bittet, diese Dinge eben ans Licht zu bringen und damit echte Veränderung ermöglicht. Ich glaube, Leute, die diese blinden Flecken in ihrem Leben nicht wahrnehmen, haben ein echtes, oder wie soll ich sagen, eine geistliche Sehschwäche. Die Sünde hat so viel in uns kaputt gemacht. Gut, das ist nicht der Schlusspunkt, sondern da dürfen Dinge beim Heiland wieder heil werden. Aber dann ist es wichtig, dass ich sie dem Heiland bringe. Eben die primäre Absicht Jesu ist, heil zu werden, zunächst in unserer Beziehung mit ihm und am inneren Menschen, mehr als alles Äußerliche. Wir legen vielleicht oft den Fokus eben auf diese äußerlichen Dinge. Jesus tut es nicht. Er sagt einmal, was nützt es dem Menschen, wenn er alles hat, alles funktioniert, aber Schaden an seiner Seele und in der falschen Richtung unterwegs ist. Wenn es Jesus darum geht, dass zunächst unsere Beziehung zu Jesus heil wird, ist deine Jesus-Beziehung heil? Ist sie gut? Ist sie lebendig? Wann war diese letzte Begegnung, Qualitätsbegegnung wirklich mit ihm, wo du den Moment hast, jetzt kümmert sich Jesus um mich? Mein Inneres kommt zur Ruhe und jetzt wird etwas heil, weil der Heiland seine Hand in mein Leben legt. Bleib dran, das ist das, was wir lernen können von den Blinden. Mit ihm unterwegs zu sein, dran zu bleiben, geh hin, such ihn, zeig ihm deine Lebenswunde und rechne mit seinem Eingreifen. Vielleicht ist heute Morgen die Gelegenheit. Es wird sich eine Gebetszeit anschließen, so hat der Timo im Ablauf das geschrieben. Vielleicht zunächst auch mal eine kurze Stille, wo ich dem Heiland meine Lebenswunde hinlegen kann. Und die neue Bitte, einfach einzugreifen in mein Leben und eben sich als dieser Heiland zu erweisen in meinem persönlichen Leben. Was immer das ist. Er lässt Blinde sehen. Lässt Menschen, die nicht reden können, macht er sprachfähig. Vielleicht ist es das, dass du leidest darunter, dass du nichts rauskriegst über Jesus in deinem Umfeld. Wenn ich so bin, Jesus, löse meine Zunge, dass ich fröhlich von dir reden kann. Vielleicht sind das eben andere Dinge, die dich bedrängen. Not. Jesus, erbarm dich meiner. So ist das einfache Gebet dieser Blinden. Nicht aus Verdienst. Nicht, weil ich so ein tolles Pferd in deinem Stall bin, sondern weil du es so gerne hilfst und weil du der Heiland bist und weil du es kannst und ich dir das zutraue. Lade ich uns ein, einfach mit ihm ins Gespräch zu kommen. Vielleicht gibt es einen Moment der Stille, wo wir eben in Ruhe unsere Dinge vor ihm ausbreiten können, es dem Heiland bringen. Bring dein Unheil zum Heiland. Und der Timo, der schließt es sicher ab oder sagt dann diesmal.